Stell dir mal folgende Situation vor. Und ich bin mir fast sicher, dass du eine Variante davon schon mal selbst erlebt hast.
Oh ja, das kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie.
Genau. Also, du kommst nach Hause, warst einkaufen, packst die Taschen aus und plötzlich fällt dir ein, verdammt, das Brot. Du hast das verdammte Brot vergessen. Eigentlich eine absolute Nichtigkeit, oder? Ein winziger Fehler im Alltag. Dein Partner sagt auch gar nichts dazu. Kein Vorwurf, kein lautes Wort.
Aber die Stimmung kippt sofort, richtig?
Total. Dann beginnt es nämlich. Die Küche wird aufgeräumt. Und zwar mit einer passiv-aggressiven Gründlichkeit, die lauter ist als jeder geschriene Satz.
Ja, dieses demonstrative Abstellen der Tassen.
Exakt. Jedes Zuklappen der Schränke atmet quasi einen unausgesprochenen Vorwurf. Und eine Stunde später steht ihr beide in der Küche und streitet existenziell.
Und da geht es dann auf einmal gar nicht mehr um das Brot?
Null. Es geht plötzlich darum, wer in dieser Beziehung eigentlich an alles denkt. Wer sich auf wen verlassen kann. Und wer am Ende des Tages immer völlig allein dasteht.
Ja.
Man steht da und fragt sich echt, wie um alles in der Welt sind wir von einem vergessenen Brot zu einer existenziellen Lebenskrise gekommen?
Dieser Moment, in dem die Fallhöhe zwischen dem, naja, dem winzigen Auslöser und der gigantischen emotionalen Explosion absolut nicht mehr stimmt. Das ist genau der Punkt. Da verlassen wir das Reich des Alltäglichen.
Krass, okay.
Wir stoßen hier auf ein handfestes psychologisches Phänomen. Da wird offensichtlich ein völlig anderes Drehbuch verhandelt als das, was da oberflächlich auf dem Küchentisch liegt.
Und genau um diesen wahnwitzigen emotionalen Überschuss soll es in unserem heutigen Deep Dive gehen.
Absolut.
Textes. Er ist von Dirk Werner.
Ja, einem psychologischen Psychotherapeuten.
Genau. Und sein Essay trägt den treffenden Titel Projektion in Beziehungen, wenn der Partner zur Leinwand wird.
Ein fantastischer Text.
Total. Er dröselt nämlich genau auf, warum wir unsere Partner so oft unbewusst als Projektionsfläche für unsere eigenen ungelösten Themen missbrauchen.
Und es passiert viel öfter, als wir uns das eingestehen wollen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir sehen, wie das eine Beziehung quasi von innen heraus zerfrisst, müssen wir klären, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Was genau ist diese Projektion?
Naja, der Begriff geistert ja oft durch die Popkultur, wird aber meistens total missverstanden. Im Kern bedeutet Projektion, dass wir eine Eigenschaft, ein Gefühl oder einen Impuls, der eigentlich zutiefst zu uns selbst gehört, im Außen wahrnehmen.
Also als wäre es eine Eigenschaft meines Gegenübers.
Exakt. Sigmund Freud hat dieses Konzept in die Psychoanalyse eingeführt, aber Carl Gustav Jung war es dann, der wirklich verständlich gemacht hat, wie massiv das unsere Beziehungen steuert.
Okay, und wie genau steuert das uns?
Jung hat betont, dass das kein bewusster Trick ist. Du wachst nicht morgens auf und entscheidest dich, deine schlechte Laune heute mal auf deinen Partner zu projizieren.
Das passiert einfach.
Es passiert völlig unwillkürlich, ja. Dein Gehirn lagert etwas aus und in deiner eigenen Wahrnehmung findest du diesen Makel dann fix und fertig im Gesicht deines Partners wieder.
Wahnsinn. Wenn ich also unbewusst etwas Eigenes in den anderen auslagere, was genau ist das dann? Was zwingt mein Gehirn dazu, diesen Umweg zu gehen, anstatt einfach anzuerkennen, dass ich selbst ein Problem habe?
Das bringt uns zu dem, was Jung den Schatten nennt.
Den Schatten.
Genau. Jeder von uns hat im Laufe seines Lebens, meistens schon in der frühesten Kindheit, gelernt, dass bestimmte Eigenschaften unerwünscht sind.
Ah, okay. Also wenn ich als Kind wütend war, wurde ich vielleicht bestraft.
Richtig. Oder wenn du bedürftig warst, wurdest du ignoriert. Wenn du laut warst, wurdest du ermahnt. Also lernt unser Verstand sehr schnell, wenn ich geliebt werden will, darf ich nicht wütend, bedürftig oder bequem sein.
Und dann verdrängen wir das.
Wir spalten diese Anteile von unserem Selbstbild ab und verbannen sie sozusagen in den Schatten. Das Problem ist nur, diese Eigenschaften verschwinden ja nicht.
Die lösen sich nicht einfach in Luft auf.
Genau. Nur weil wir sie uns selbst strengstens verbieten, bauen sie stattdessen einen enormen inneren Druck auf und suchen sich ein Ventil.
Und das Ventil ist dann der Partner.
Ah, ironischerweise ja. Sie tauchen genau dort auf, wo wir am verletzlichsten sind. Bei den Menschen, die uns physisch und emotional am allernächsten stehen.
Das ist ja ein unglaublich fieser Mechanismus. Das ist ungefähr so, als hätte man selbst ein riesiges Stück Spinat zwischen den Zähnen, schaut in den Spiegel und regt sich furchtbar darüber auf, dass der Partner, der hinter einem steht, total ungepflegt aussieht.
Das trifft es erstaunlich gut. Man bekämpft im anderen eigentlich das, was man an sich selbst am meisten fürchtet oder ablehnt.
Krass.
Und Dirk Werner formuliert daraus in seinem Essay eine sehr unbequeme, aber extrem hilfreiche Faustregel für den Alltag.
Die da lautet:
Was mich am anderen unverhältnismäßig empört, lohnt immer einen zweiten, sehr schonungslosen Blick nach innen.
Warte mal. Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass jede Kritik an meinem Partner eigentlich ein getarntes Selbstgespräch mit meinen eigenen Fehlern ist?
Naja.
Also wenn ich mich darüber beschwere, dass der Müll schon wieder seit 3 Tagen in der Küche steht, rede ich dann in Wirklichkeit nur mit meinem eigenen inneren Schweinehund?
Das ist die klassische Falle, in die viele tappen, wenn sie von Projektion hören. Die Antwort ist ganz klar nein.
Okay, Gott sei Dank.
Wenn der Müll eine Woche dort steht, dann ist das ein objektiver Fakt. Dein Partner war in diesem Moment wirklich unzuverlässig. Die Projektion beginnt nicht bei der sachlichen Feststellung.
Sondern?
Der Schlüssel liegt in diesem einen Wort. Unverhältnismäßig.
Ah, die krasse Reaktion?
Genau. Wenn sich dein Ärger über den Müll nicht mehr nach einem situativen, normalen Konflikt anfühlt, sondern eine eigentümliche moralische Schärfe annimmt.
Wenn ich also so das Gefühl habe, hier wird gerade der grundsätzliche Charakter meines Partners verhandelt?
Richtig. Wenn es sich existenziell und vernichtend anfühlt, dann spricht fast alles dafür, dass der reale Fehler deines Partners gerade als perfekte Leinwand für deinen eigenen, verdrängten Schattenmüll dient.
Das erklärt natürlich diese wahnwitzige Intensität bei völligen Nichtigkeiten. Wir kämpfen gegen unsere eigenen Dämonen, haben ihnen aber das Gesicht unseres Partners aufgesetzt.
Exakt so ist es.
Wenn Projektion aber primär bedeutet, dass wir all diese ungeliebten Schattenanteile auslagern, warum fühlen sich Beziehungen dann ganz am Anfang so unfassbar perfekt an?
Oh, das ist eine super Frage.
In der ersten Verliebtheit sehen wir doch überhaupt keinen Schatten beim anderen. Da ist doch wochenlang alles aus purem Gold.
Weil das menschliche Gehirn eben nicht nur Dunkles projizieren kann, sondern auch extrem helles Licht.
Okay.
Jung nannte diese zweite leuchtende Form der Projektion die Projektion von Anima und Animus.
Was genau bedeutet das?
Die Idee dahinter ist, dass wir alle ein unbewusstes, tief verankertes Idealbild eines perfekten Gegenübers in uns tragen.
Eine innere Schablone quasi.
Ganz genau. Eine Schablone der vollkommenen Ergänzung, lange bevor wir den Menschen überhaupt treffen, mit dem wir später zusammenkommen.
Aber warum haben wir so eine Schablone überhaupt in uns? Welchen Sinn hat das, mit einem unerreichbaren Ideal durch die Welt zu laufen?
Es hat einen enormen psychologischen Nutzen. Stell dir mal vor, wie furchteinflößend es eigentlich ist, sich einem völlig fremden Menschen emotional komplett auszuliefern.
Ja, wahre Intimität ist ein massives Risiko.
Richtig. Um diese panische Angst vor Verletzlichkeit zu überwinden, braucht unser Gehirn eine Art psychologisches Schmerzmittel. Und das ist die Projektion.
Wir stülpen also unsere innere Schablone der Perfektion über diesen fremden Menschen.
Ja. Das plötzliche, magische Gefühl der Verliebtheit, dieses »Wir kennen uns doch schon ewig«, das ist psychologisch betrachtet oft nur das Wiedererkennen des eigenen Ideals im Gesicht des anderen.
Wahnsinn! Wir verlieben uns in der ersten Phase also zu einem großen Teil in unser eigenes strahlendes Bild?
Ganz genau.
Moment. Wenn diese erste Phase im Grunde nur ich bin, der sein eigenes Ideal anstrahlt, ist frühe Liebe dann eigentlich nur ein biochemischer und psychologischer Trickbetrug? Eine Illusion, auf die wir hereinfallen?
Naja, es fühlt sich im Nachhinein vielleicht manchmal so an, aber es ist kein bösartiger Betrug. Es ist eher eine notwendige Brücke.
Eine Brücke?
Ja, diese leuchtende Projektion gibt uns überhaupt erst den Mut und die unglaubliche Energie, die Distanz zu einem fremden Menschen zu überwinden.
Mhm, verstehe.
Aber du hast natürlich recht. Die Schablone passt auf Dauer bei niemandem. Irgendwann zeigt der andere Ermüdungserscheinungen. Er lässt seine Socken liegen. Er ist vielleicht doch nicht der furchtlose Beschützer oder die ewig verständnisvolle Muse.
Das Bild bekommt Risse.
Und dann passiert das, was wir alle kennen. Die Ernüchterung.
Und da schreibt Werner in seinem Text etwas, das für mich ein absoluter Wendepunkt im Verständnis von Liebe war. Wir betrachten Ernüchterung ja immer als das Scheitern, oder?
Meistens ja.
Aber Werner sagt: Ernüchterung ist nicht das Ende der Liebe. Es ist der exakte Moment, in dem das projizierte, perfekte Bild verblasst und der wirkliche, fehlerhafte Mensch dahinter überhaupt erst sichtbar wird.
Und genau da beginnt die Realität. Ob eine Beziehung echte Substanz hat, entscheidet sich genau an dieser Schwelle. Wenn du durch diesen Riss in der Leinwand schaust und entscheidest, okay, da steht ein unperfekter Mensch mit eigenen Ängsten und Fehlern und ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, diesen Menschen zu lieben.
Die Ernüchterung ist also kein Verlust der Liebe, sie ist die Geburt der echten Beziehung.
Wunderschön gesagt. Genau das ist es.
Das beruhigt mich ungemein. Wir müssen das Märchen loslassen, um etwas Echtes zu bekommen. Hier wird es jetzt richtig interessant. Denn lass uns mal die Perspektive wechseln.
Gerne.
Jetzt wird es langsam heikel. Bisher sprachen wir über Dinge, die in meinem eigenen Kopf passieren. Ich projiziere ein dunkles oder helles Bild auf meinen Partner und irgendwann holt mich meine eigene Wahrnehmung ein.
Mhm.
Aber was passiert, wenn dieses innere Bild nicht brav in meinem Kopf bleibt? Was passiert, wenn es anfängt, das Verhalten meines Partners aktiv zu verändern?
Da verlassen wir das Terrain der reinen Projektion und betreten eine wesentlich gefährlichere Dynamik. In der Psychoanalyse nennt man diesen Mechanismus die projektive Identifikation.
Okay, das klingt schon mal sehr klinisch.
Der Psychoanalytiker Jörg Willi hat das für Paarbeziehungen unter dem Begriff der Kollusion unfassbar präzise beschrieben.
Kollusion?
Das bedeutet so viel wie ein geheimes, unausgesprochenes Zusammenspiel. Der entscheidende Sprung hier ist, die Leinwand, also dein Partner, bleibt nicht passiv.
Sondern?
Er beginnt tatsächlich, die Rolle zu verkörpern, die du ihm unbewusst aufzwingst.
Schauen wir uns die Mechanik dahinter mal genauer an. Lass uns zu unserem Brotbeispiel aus dem Intro zurückkehren, wo sie das Brot vergessen hat und er die Küche passiv-aggressiv aufräumt.
Perfekt, ja.
Wie genau läuft dieses geheime Zusammenspiel da ab?
Nehmen wir an, der Mann in unserem Beispiel trägt ein tiefes, ungelöstes Thema aus seiner eigenen Vergangenheit in sich. Die Angst vor Verlassenheit.
Okay.
Er hat gelernt, dass man sich letztlich auf niemanden verlassen kann. Er geht also in diese Beziehung mit der unbewussten Erwartung, enttäuscht zu werden.
Sein innerer Radar ist also extrem sensibel.
Genau, sensibel für jeden noch so kleinen Hinweis auf Unzuverlässigkeit. Um diesen Schmerz der Enttäuschung nicht spüren zu müssen, wird er präventiv aktiv.
Was macht er dann?
Er kontrolliert alles. Er übernimmt die gesamte Planung, er erinnert sie dreimal an den Einkauf, er organisiert den kompletten Alltag. Er macht sich schlichtweg unentbehrlich.
Er versucht sich also vor seinem eigenen Trauma zu schützen, indem er der überkompetente Manager der Beziehung wird. Aber was löst das bei ihr aus?
Sie spürt diese permanente, unausgesprochene Erwartung, dass sie es ohnehin nicht richtig machen wird.
Mhm.
Sie merkt, dass ihr gar keine echte Verantwortung zugetraut wird, weil er ihr alles aus der Hand nimmt.
Und wie reagieren Menschen darauf?
Sie ziehen sich zurück.
Halb aus Trotz und halb aus Bequemlichkeit, ja. Sie denkt sich, vielleicht gar nicht bewusst, er kontrolliert es ja sowieso nach. Warum soll ich mich denn anstrengen? Sie lässt los.
Sie lässt los. Und nach einiger Zeit, nach vielen kleinen Alltagssituationen, wird sie tatsächlich unzuverlässig.
Wahnsinn! Sein inneres Bild, also dieses »Alle Menschen lassen mich im Stich«, hat sich in ihre Wirklichkeit gefressen und sie exakt zu der Person gemacht, die er am meisten fürchtet.
Es ist eine absolute selbsterfüllende Prophezeiung.
Krass.
Und das ist der Grund, warum diese Streit in der Küche so unlösbar scheinen. In diesem Moment haben nämlich beide faktisch recht.
Wie? Beide haben recht?
Naja, er sagt, ich muss hier alles alleine machen, du bist unzuverlässig. Und das stimmt ja objektiv.
Ah, okay.
Und sie sagt, du bist kontrollierend und lässt mir keinen Raum. Das stimmt auch. Jeder hat objektive Beweise für das Fehlverhalten des anderen. Aber keiner von beiden sieht, dass sie dieses Gefängnis gemeinsam erbaut haben.
Weißt du, das erklärt für mich ein massives Problem unserer heutigen Zeit.
Inwiefern?
Wir haben ja diese endlose Flut an Beziehungsratgebern. Und wenn Paare in genau so einer Kollusion feststecken, wird ihnen oft geraten, ihr müsst aktiver zuhören, ihr müsst Ich-Botschaften senden.
Ja, die Klassiker.
Aber das ist doch dann völlig absurd. Wenn beide in einem unbewussten Rollenspiel gefangen sind, das keiner von beiden freiwillig gewählt hat, dann führt eine bessere Kommunikationstechnik doch nur dazu, dass sie ihre falschen Rollen noch perfekter ausspielen.
Absolut. Es ist, als würdest du versuchen, das Lenkrad eines Autos neu zu justieren, obwohl der Motor komplett fehlt.
Schöner Vergleich.
Die Technik ist vielleicht makellos, sie verwenden tolle Ich-Botschaften, aber sie treibt die völlig falsche Dynamik an. Solange diese projektive Identifikation aktiv ist, sprechen da nicht zwei echte Menschen miteinander.
Sondern nur ihre jeweiligen Schatten.
Genau. Man therapiert die Symptome an der Oberfläche, während das eigentliche, unbewusste Drehbuch darunter unverändert weiterläuft.
Puh. Wenn dieses Phänomen derart tief in der menschlichen Natur verankert ist, haben wir damit ja sicher nicht erst angefangen, als die Psychoanalyse in den 40er Jahren clevere Fachbegriffe dafür erfunden hat, oder?
Definitiv nicht.
Hat irgendjemand mal festgehalten, wie das eigentlich aussieht, wenn es ein ganzes Leben zerstört?
Absolut. Und das ist ein wirklich genialer Zug in Werners Essay. Er zeigt, dass die Literatur der Psychologie da weit voraus war.
Oh, spannend.
Künstler haben diese zerstörerische Kraft der Projektion seziert, lange bevor es den Begriff überhaupt gab. Er zieht da zwei absolute literarische Schwergewichte heran.
Wer ist der erste?
Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Der hat eigentlich das gesamte biblische Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, genommen und es komplett auf die romantische Liebe übertragen.
Was genau meint Frisch damit, wenn wir das auf eine reale Beziehung anwenden?
Frischs Kerngedanke ist, wahre Liebe bedeutet, den anderen offen zu lassen, ihn lebendig zu lassen. Wir müssen dem anderen zugestehen, dass er unfertig ist und sich jeden Tag verändern darf.
Okay, und wenn wir das nicht tun?
Sobald wir anfangen, uns ein starres, fertiges Bild von unserem Partner zu machen, also genau das, was die Projektion tut, töten wir in diesem Moment die Liebe.
Das ist krass formuliert.
Frisch geht sogar so weit zu sagen, dass wir durch dieses fertige Bild eine unsichtbare, aber massive Gewalt auf den anderen ausüben. Wir pressen ihn so lange in unsere Vorstellung, bis er ihr gehorcht, und machen uns damit schuldig an dem, was aus ihm wird.
Wir zwingen den anderen in eine Form, bis er nicht mehr atmen kann. Wahnsinn. Und wen stellt Werner dem gegenüber?
Gustave Flaubert mit seinem Roman Madame Bovary. Emma Bovary ist der klassische Fall einer Frau, die an ihren eigenen Projektionen zugrunde geht.
Wie genau?
Sie hat als junges Mädchen massenhaft romantische Schauerromane gelesen und ist völlig durchdrungen von der Idee heldenhafter, lebensrettender Leidenschaft.
Okay.
In der Realität heiratet sie aber einen sehr braven, ziemlich durchschnittlichen Landarzt. Die Realität ist schlichtweg banal. Um diese Banalität nicht aushalten zu müssen, beginnt sie, ihre fiktiven Romanhelden auf reale Männer in ihrem Umfeld zu projizieren.
Auf wemen zum Beispiel?
Auf einen Gutsbesitzer, auf einen Gehilfen.
Sie nutzt reale Menschen also quasi als Träger für ihre fiktiven Ideale.
Genau das. Und jedes einzelne Mal zerbricht das Bild unweigerlich an der Realität dieser ganz normalen, fehlerhaften Männer.
Logisch.
Der Philosoph Jules de Gautier war von dieser Tragik so fasziniert, dass er dafür den Begriff Bouvarismus prägte.
Bouvarismus.
Ja, das ist die chronische Neigung, andere und sich selbst für etwas zu halten, was sie nicht sind.
Frisch zeigt uns also, was wir dem anderen antun, und Flaubert zeigt uns, wie wir uns dabei selbst zerstören.
Sehr gut zusammengefasst.
Aber wenn du jetzt mal zuhörst und an deine eigene Lebensrealität denkst, Emma Bovary hatte damals nur ein paar kitschige Groschenromane, um sich ihre Ideale zusammenzubauen.
Das stimmt.
Wir hingegen leben heute in einer Welt, die algorithmisch darauf optimiert ist, uns makellose Bilder zu liefern.
Oh ja.
Wir wischen auf Dating-Apps durch Profile und beurteilen einen Menschen nach 3 hochglanzgefilterten Fotos. Wir sehen auf Instagram perfide kuratierte Feeds, die uns eine konfliktfreie Existenz, ewige Reisen und perfekte Morgenroutinen vorgaukeln.
Es ist ein ständiges Bombardement.
Die Mechanik dahinter ist ja, dass uns ein kollektives, künstliches Ideal ins Gehirn gepflanzt wird. Liefern uns diese Plattformen nicht schon fix und fertige, völlig unerfüllbare Projektionsleinwände, bevor wir beim ersten Date überhaupt Hallo gesagt haben?
Ein absolut erschreckender Gedanke.
Sind wir nicht alle längst kleine Emma Bovarys in einer globalen Hochphase des Bouvarismus?
Das ist eine sehr präzise Gegenwartsdiagnose. Die Leinwände, die uns heute zur Verfügung stehen, sind extrem hochauflösend und allgegenwärtig.
Ja, total.
Wir projizieren nicht mehr nur unser eigenes individuelles Ideal, sondern ein gesellschaftliches, von Algorithmen verstärktes Überideal auf die Person, die uns beim Café gegenüber sitzt.
Und der echte Mensch kann da doch nur verlieren, oder?
Natürlich. Wir vergleichen den echten, schwitzenden, manchmal stotternden Menschen mit einem digitalen Avatar, der niemals Fehler macht. Das treibt die Fallhöhe, von der wir am Anfang sprachen, ins Unermessliche.
Okay, wenn das so allgegenwärtig und gefährlich ist, wie erkenne ich das dann überhaupt bei mir selbst? Ich möchte ja nicht völlig Paranoia werden und hinter jedem Streit sofort eine tiefenpsychologische Kollusion vermuten.
Das wäre auch anstrengend.
Wie unterscheide ich echten Ärger von Projektion?
Werner nennt 3 sehr handfeste Warnsignale, auf die man achten kann. Das erste hatten wir ja vorhin schon kurz, das Missverhältnis.
Aha.
Wenn der Auslöser winzig ist, aber deine körperliche und emotionale Reaktion darauf völlig eskaliert. Wenn es sich eben nicht nach einem sachlichen Konflikt anfühlt, sondern wie ein heiliger Krieg um deine Werte.
Verstanden. Also dieser massive Gefühlsüberschuss. Was ist das zweite Warnsignal?
Die Wiederholung. Und das ist oft sehr schmerzhaft zu erkennen.
Inwiefern?
Wenn du merkst, dass exakt dieselbe Dynamik bei völlig unterschiedlichen Partnern immer wieder auftaucht. Wenn du zum Beispiel in deinen letzten drei Beziehungen nach 2 Jahren immer derjenige warst, der die komplette finanzielle oder emotionale Verantwortung tragen musste.
Oh, wow.
Es ist statistisch sehr unwahrscheinlich, dass du einfach immer nur Pech hast.
Sondern?
Viel wahrscheinlicher ist, dass du unbewusst Signale sendest und ein Verhalten zeigst, das den anderen genau in diese Rolle drängt. Du bist der gemeinsame Nenner.
Autsch. Das tut beim Zuhören schon weh, aber eine extrem wichtige Erkenntnis. Und das dritte Signal?
Die Gewissheit. Das ist vielleicht die subtilste und gefährlichste Falle von allen. Es ist der Moment, in dem du absolut sicher weißt, warum der andere etwas getan hat.
Ah, okay.
Du liest eine Textnachricht, interpretierst sofort den Tonfall und sagst dir, das hat er jetzt nur so formuliert, um mich klein zu machen. Du maßt dir an, Gedanken lesen zu können.
Also diese Illusion von Telepathie quasi.
Genau. Wenn du dir bei den verborgensten, intimsten Motiven eines anderen Menschen zu 100% sicher bist, solltest du extrem misstrauisch werden.
Warum?
In dem Moment der absoluten Gewissheit schauen wir fast nie in die Seele des anderen. Wir blicken wie in einen Spiegel, eigentlich nur auf unsere eigenen tiefsten Ängste.
Also, was bedeutet das nun alles? Hier müssen wir nämlich eine Sache wahnsinnig deutlich machen, die in dem Text auch eine zentrale Rolle spielt. Wir haben diese Konzepte jetzt sehr detailliert besprochen. Aber das darf auf gar keinen Fall als Waffe missbraucht werden.
Oh ja, ein extrem wichtiger Punkt.
Es passiert ja so schnell, dass man mitten im Streit sagt, du projizierst doch gerade nur deinen eigenen Schatten auf mich. Das klingt nach außen hin super reflektiert, ist aber oft hochgradig toxisch.
Absolut.
Es ist im Grunde eine Methode, um völlig berechtigte Kritik des Partners mit einem akademischen Begriff abzuwürgen. Echte Unzuverlässigkeit, Respektlosigkeit oder emotionale Kälte sind Fakten in einer Beziehung, keine Projektionen.
Richtig.
Projektion ist ausschließlich ein Werkzeug zur Selbstprüfung, niemals ein Waffe gegen den anderen.
Da sprichst du etwas Essentielles an. Wenn du die Diagnose »du projizierst« gegen deinen Partner richtest, wird genau dieser Vorwurf paradoxerweise selbst zu einer Projektion.
Krass, ja, stimmt.
Du lagerst die Verantwortung für den Konflikt einfach wieder komplett auf den anderen aus. Du sagst eigentlich, ich bin fehlerfrei, dein kaputter Kopf erfindet hier gerade Probleme. Das zerstört jegliche Kommunikation.
Gut, wir kennen jetzt die Dynamik, wir kennen die Warnsignale. Aber wie zum Teufel brechen wir aus dieser Schleife aus?
Es gibt einen Weg.
Wenn sich bei der projektiven Identifikation beide so tief in ihren falschen Rollen verhakt haben, wie kommen wir da wieder raus?
In der Psychologie nennt man den Ausweg schlicht die Rücknahme.
Die Rücknahme?
Ja. Und das Befreiende daran ist, du musst den anderen dafür nicht von seiner echten Schuld freisprechen. Du musst auch nicht so tun, als hättest du dir deinen Ärger nur eingebildet.
Okay, das ist schon mal gut.
Der Schlüssel liegt in einer einzigen, von unglaublicher Demut geprägten Frage, die du dir selbst stellst, bevor du den nächsten Vorwurf abfeuerst. Diese Frage lautet: Welcher Teil dieser Szene gehört mir?
Welcher Teil dieser Szene gehört mir? Das ist unglaublich schwer, wenn man vor Wut gerade kocht und sich zu 100% im Recht fühlt.
Es erfordert brutale Ehrlichkeit, ja? Und manchmal ist die Antwort vielleicht sogar fast gar nichts.
Mhm.
Aber in der überwältigenden Mehrheit der Fälle wirst du feststellen, dass deine eigene Beteiligung überraschend groß ist.
Und was passiert dann?
Hier passiert die eigentliche psychologische Magie. Sobald eine von beiden Parteien anfängt, auch nur einen kleinen Teil der eigenen Projektion zurückzunehmen und den eigenen Anteil anzuerkennen, verliert die Rolle für den anderen ihren zwingenden Charakter.
Das System bricht in sich zusammen.
Du ziehst dem unbewussten Drehbuch quasi den Stecker. Die Leinwand hört auf, eine Leinwand zu sein. Man erlaubt dem anderen wieder, wie Max Frisch forderte, unfertig zu sein. Einatmend, ausatmend, menschlich.
Und genau das ist der unglaubliche Wert dieses Wissens für dich. Es gibt dir die absolute Macht über deine Beziehungen zurück.
Ganz genau.
Du musst nicht warten, bis dein Partner endlich die Erleuchtung hat. Du musst nicht den perfekten Kommunikationskurs belegen, um die richtigen Ich-Botschaften zu formulieren. Du hast die Fähigkeit, endlose, kräftezehrende Streitschleifen ganz allein zu durchbrechen.
Einfach, indem du deinen Anteil zurücknimmst.
Genau. Einfach, indem du aufhörst, deinen eigenen inneren Film ungefiltert auf den Menschen gegenüber abzufeuern. Es ist zweifellos anstrengender, den anderen in seiner Unfertigkeit und Andersartigkeit auszuhalten, aber es ist der einzige Weg, der zu wirklicher Nähe führt.
Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Mit diesem Werkzeug in der Hand wollen wir dich für heute aus unserer heutigen Analyse entlassen. Allerdings nicht ohne dir noch einen letzten, etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg zu geben.
Mhm.
Wir haben vorhin über den Bovarismus gesprochen. Die tragische Neigung, andere und sich selbst für etwas zu halten, was sie nicht sind. Wir haben heute intensiv beleuchtet, wie wir unsere Partner als Projektionsleinwände missbrauchen. Aber denk dieses Konzept mal weiter.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wenn wir schon bei anderen so gnadenlos falsche Bille anlegen, welches fiktive, algorithmisch optimierte, fehlerfreie Bild projizieren wir eigentlich jeden verdammten Morgen unbewusst auf uns selbst, wenn wir in den Spiegel schauen?
Wahnsinn, ja.
Unter welchem unerreichbaren Drehbuch zwingen wir uns selbst in die Knie? Und das ist vielleicht die spannendste Frage von allen. Wer könnten wir eigentlich sein, wenn wir anfangen würden, auch uns selbst wieder ein kleines bisschen unfertig sein zu lassen?